have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und nach einer kleinen Mini-Sommerpause und dann einer Eurobasket-Phase tun wir das ja jetzt auch wieder zum zweiten Mal diese Woche. Letzte Woche gab es Teil 1 unseres großen jährlichen traditionellen, kann man nach 3 Jahren traditionell sagen?
Ich denke doch.
Ja, ich glaube auch. Gut, Faden verloren, super. Unseres großen Top 20 Spieler-Rankings, das trieft vor Tradition und Prestige. Und heute geht's weiter mit den Top 11 beziehungsweise Top 9. Also sagen wir mal im Durchschnitt mit dem Top 10, Teil 2 unseres Rankings. Mein Name ist Lorenzo Di Gresti. Ich freue mich riesig auf die heutige Aufnahme, auch wenn wir zu Beginn unschöne News noch kurz zu besprechen haben, nämlich Verletzungsnews. Aber ich hoffe natürlich, dass mein kongenialer Partner Julius Schubert nicht verletzt ist, dass er nicht für die Saison ausfallen wird, so wie Freddy Van Vliet. Einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir auch. Ich freue mich sehr auf Teil 2 unseres jährlichen Top 20 Rankings. Ich habe da richtig Bock drauf. Ist wahrscheinlich auch der Teil, der ein bisschen mehr Spaß macht zu diskutieren, weil es einfach um die besseren Spieler geht, aber du hast es gerade schon gesagt, wir müssen uns vorher zwei eher unschöneren News widmen. Sicherlich zwei News, die man jetzt nicht auf eine Stufe unbedingt stellen sollte, weil das eine bezüglich Fred Van Vliet doch nochmal ein wenig gravierender ist. Ich habe auf YouTube schon über die Van Vliet-Personalie und Verletzung gesprochen, habe da eine ganz klare Meinung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung zu dem ganzen Thema.
Ja, wie du sagst, die andere Personalie natürlich Tyler Hero, sicherlich nicht auf dem gleichen Level, was Impact aufs Titelrennen und auch generell angeht, weil Tyler Hero eben nicht die gesamte Saison ausfallen wird, sondern erstmal jetzt nur am Anfang. Aber irgendwie das Wording in dieser Nachricht, da gab es einige Stellen, die mir so ein bisschen aufgestoßen sind. Also einmal, dass man nicht so wirklich einen festen Zeitraum kommuniziert hat. Es wird jetzt spekuliert, dass es so ungefähr 8 Wochen sind, die er raus wäre. Aber das ist so ein klassischer Fall von, hört sich irgendwie so an, als wären das am Ende mehr als 8 Wochen. Und selbst wenn es jetzt nur in Anführungszeichen 8 Wochen wären, ich rechne gerade im Kalender mal durch, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann wären wir ab dem Zeitpunkt der heutigen Aufnahme, wir nehmen heute am Mittwoch auf, wären wir schon beim 19. November, also schon fast einen Monat in die neue Saison hinein. Und wenn er dann noch so eine gewisse Ramp-Up-Period hat und so weiter, wird er den Heat schon ein Weilchen fehlen? Ich würde sagen, lass uns ganz kurz damit anfangen, weil wir, glaube ich, natürlich damit deutlich weniger zu besprechen haben als mit der Van Vliet-Geschichte, weil halt Van Vliet tatsächlich für die gesamte Saison höchstwahrscheinlich ausfallen wird mit einem Kreuzbandriss, was natürlich super bitter ist für die Houston Rockets. Hero hat eine Fuß-OP sich unterzogen, weil ihn wohl sein Fuß so ein bisschen eingeschränkt hat in den letzten Wochen im Off-Season-Trainingsprogramm. Das ist jetzt schon ein bisschen die Frage. Man hat Norman Powell geholt. Ich denke mal, der Plan war eigentlich, den so ein bisschen als Sixth-Man-Scoring-Punch von der Bank einzusetzen. Ich gehe stark von aus, dass er jetzt starten muss und dass er jetzt dann zusammen mit Bam Adebayo, bei dem wir aber in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben, dass das nicht gerade sein Bread and Butter ist, hier irgendwie eine Offense anzuführen auf dem Parkett. Ich denke, Norman Powell wird sehr, sehr große Verantwortung haben dann jetzt schon für eine Heat-Offense, die sowieso jetzt nicht die allerglorreichste war in den letzten Jahren und vor allem in der vergangenen Saison. Und dann müssen wir gucken, wie Hero zurückkommt. Und natürlich die Komponente, die das Ganze noch so ein bisschen interessanter macht. Der gute Mann, der Tyler Hero, ist Extension eligible. Und das war sowieso schon ein bisschen die Frage, wie viel Geld sollte man ihm bieten? Wie viel Geld kann man ihm bieten? Mit wie viel wird er sich zufrieden geben, nachdem er immerhin erstmals zum All-Star gewählt wurde und eine echt gute Saison hinter sich hat? Dann wiederum an Cleveland, das war jetzt nicht seine Schuld, aber er hat sich halt auch nicht mit Ruhm bekleckert in dieser ersten Playoff-Serie. Einer der dominantesten Playoff-Serien aller Zeiten. Ja, die Heat waren sowieso ein Team, was komische Pläne wohl hatte für die Zukunft, wo man nicht so richtig sicher war, was passiert. Was ist mit Spielern wie Andrew Wiggins, bei dem Gerüchte aufgekommen sind, dass er vielleicht für die Lakers ein Thema sein könnte und für andere Teams per Trade? Wie kann Bam sich offensiv vielleicht doch noch weiterentwickeln, worauf wir seit ein paar Jahren so ein bisschen warten, was wir auch immer mal wieder in Flashes gesehen haben, aber nie so richtig. Und jetzt fällt halt einer der Lichtblicke erstmal aus. Man ist gespannt, wie er zurückkommt. Und dann natürlich bin ich gespannt, wie sich das auf die ganze Extension-Geschichte auswirkt. Weil, wie gesagt, das war sowieso schon nicht die allersimpelste Entscheidung, zu sagen, okay, Tyler Hero, der ist x Dollar wert. Was ist deine Meinung, was sind deine Gedanken zu der etwas kleineren dieser beiden Verletzungsgeschichten?
Das war jetzt für mich gar nicht mal so ein Big Deal, muss ich ehrlich sagen. Das hat, obwohl wir gerade so gut wie keine neuen NBA-News bekommen, nicht mal dazu gereicht, um jetzt da ein eigenständiges YouTube-Video zuzumachen. Das sagt eigentlich schon einiges darüber aus. Ich glaube nicht, dass es so eine große Sache ist. Das ist schade für die Heat, aber sie haben in den letzten Jahren auch schon gezeigt, dass sie ohne Tyler Hero in der Lage sind, sehr guten Basketball zu spielen. Man muss ihm Credit geben, er hat sich letzte Saison stark verbessert und hat dem Team wahnsinnig weitergeholfen, wenn er auf dem Parkett stand. Aber ich denke, sie werden das schon ganz gut verkraften. Mit oder ohne Tyler Hero, ich glaube nicht, dass die Heat eine große Rolle spielen in diesem geschwächten Osten, obwohl dieser Osten so geschwächt ist. Ich glaube, dass Norman Powell einen crazy Saisonstart haben wird, grünes Licht haben wird, starten wird, viele Minuten, viele Shots nehmen wird, da so ein bisschen die Nummer 1 Perimeter-Option sein wird, man das Two-Man-Game mit Bam Adebayo maken wird. Und ich glaube generell, dass sein Fit auch in diesem spielzuglastigen Movement-Offense-System von Spo da sehr, sehr gut ist. Ich glaube, dass die Heat diesen Ausfall von Hero ganz gut wegstecken können und dass, ja, man sich dann relativ schnell irgendwo in der oberen Hälfte dieser Conference einpendeln wird, mit oder ohne ihm. Also ich will jetzt hier nicht Tyler Hero irgendwie disrespekten oder seinen Wert so ein bisschen schlecht machen, aber ich glaube nicht, dass das so ein super Big Deal ist. Also wir werden gleich noch über Van Vliet reden, was wirklich, wirklich ein Big Deal ist. Und da bin ich dann vielleicht auf der anderen Seite des Extrems auch wieder zu weit, eventuell, wer weiß. Und bei Hero bin ich eher auf der ganz anderen Seite, vielleicht auch wieder zu weit, aber das ist jetzt für mich, glaube ich, nicht so eine ganz, ganz große Sache. Das ist schade, das ist bitter, vor allem auch für ihn nach seinem Career Year, und er braucht natürlich auch jedes einzelne Game in der kommenden Saison, um für diese Verlängerung zu spielen und zu zeigen, was er kann. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du dich verletzt, A, das nicht zeigen kannst, und B, das Team vielleicht herausragend gut spielt ohne dich und der dich ersetzt, basically einen richtig krassen Saisonstart hinlegt. Auch wenn du dir natürlich auch wünschst, wenn du Tyler Hero bist, dass dein Team natürlich auch die Spiele gewinnt und gut spielt. Wenn du nicht da bist, so, er hofft natürlich jetzt nicht heimlich, dass die jetzt hier komplett abkackt. Aber jetzt für seinen finanziellen Wert und um auch zu zeigen, was er für einen Wert hat in Sachen dann Vertragsverlängerung, ist das jetzt natürlich alles andere als optimal. Tut mir sehr leid für ihn, aber jetzt so bigger picture, NBA, Contender-Status, NBA-Landschaft, whatever, hat das jetzt, glaube ich, keinen allzu großen Impact.
Da würde ich dir zustimmen. Dann lass uns doch direkt weitermachen, damit das heute hier keine Monsteraufnahme wird mit Fred VanVleet, weil, wie gesagt, da gibt es vermutlich etwas mehr zu besprechen. Herber Rückschlag für die Houston Rockets, die damit, vielleicht schon mal kurz der Hinweis, wir wollen nächste Woche auch ein traditionelles Format machen. Das hat dann wiederum sogar noch mehr Tradition, meine ich. Haben wir in unserem ersten Jahr ein Contender-Ranking gemacht?
Das war gleich unsere allererste Folge. Was braucht ein Contender? Und
genau,
mit Contender-Ranking, genau. Ja.
Das heißt, sogar noch mehr Tradition als dieses Top-20-Ranking. Ja. Ich kann so viel verraten, dass ich glaube, dass die Houston Rockets bei mir da relativ safe in der Top 5 drin gewesen wären. Das muss ich jetzt aber definitiv nochmal überdenken, bis es dann soweit ist. Weil der Ausfall von Van Vliet schon ganz schön einschneidend ist für diesen Kader, weil man halt ansonsten ziemlich buchstäblich keinen anderen etablierten, guten Point Guard. Also die Point Guard-Rotation besteht jetzt quasi aus Amen Thompson, Reed Shepard, das ist so ein bisschen das Silver Lining, da können wir gleich drüber reden, dass natürlich die Hoffnung besteht, dass die beiden in dem einen Fall noch einen Leap machen und in dem anderen Fall überhaupt erstmal den ersten Leap machen. Und halt Aaron Holiday, der ein solider Backup-Point Guard ist, aber mehr eben auch nicht. Das ist eine Position und eine auch Art von Spielweise von Van Vliet, der teilweise ja wirklich der einzige kompetente Guard letztes Jahr war und derjenige, der die Offense sowieso schon nicht geschafft hat, irgendwie am Leben zu erhalten. Das ist bitter. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr bitter. Fang doch du gerne mal an. Du hast ein Video dazu gemacht. Skizzier mal so ein bisschen deine Gedanken und dann würde ich da wieder einsteigen dann danach.
Sehr, sehr gerne. Ich kann schon mal spoilern, dass ich sie vor diesen News auf Platz 3 in meinem West-Power-Ranking drin hatte. Ich habe jetzt aufgrund dieser News noch kein neues Power-Ranking erstellt. Aus der Top 5 werden sie nicht rausfallen. Dafür ist das jetzt doch nicht bedeutend genug. Aber sie werden sehr wahrscheinlich auch nicht mehr auf diesem dritten Platz sein. Die Mission der Rockets, Titelangriff in 2026, ist sehr, sehr viel schwerer geworden jetzt dadurch. Und sehr, sehr viel weiter an den Horizont gerückt. Und das ist natürlich super bitter, bevor die Saison überhaupt angefangen hat. Vielleicht nochmal ganz kurz. Fred VanVleet hat sich im Trainingslager auf den Bahamas das Kreuzband gerissen, wird jetzt operiert und fällt vermutlich, wahrscheinlich, womöglich, gibt es noch keine genaue Angabe, die komplette Saison aus. Das ist aus zwei Gründen wahnsinnig problematisch für die Houston Rockets. Grund Nummer eins, die gerade von dir angesprochene fehlende Point Guard Tiefe nach den Abgängen von Jalen Green und Dylan Brooks sah das so schon dünn aus, selbst mit Fred VanVleet. Und jetzt, wo VanVleet wahrscheinlich die komplette Saison ausfällt, ist das eine kleine Katastrophe. Was die ganze Sache allerdings für die Rockets sehr, sehr erschwert, ist, dass sie keine Möglichkeit so richtig haben, ihn zu ersetzen. Vor dem 15. Dezember. Danach haben sie ein paar Optionen. Selbst danach wird es schwierig, irgendwie adäquaten Ersatz zu finden. Es ist mehr oder weniger unmöglich, adäquaten Ersatz jetzt reinzuholen. Weil ich habe an einigen Stellen gelesen, ja gut, was mit John Wall? Vielleicht kommt er vom Retirement zurück. Was ist mit Westbrook? Was mit Ben Simmons? Kann man solche Spieler reinholen? Und die Antwort ist nein. Die Houston Rockets sind hard gecapped bei der First Apron. Das heißt, sie dürfen und können die First Apron Grenze nicht überschreiten. Aktuell haben sie 1,25 Millionen Dollar Cap Space unter dieser Grenze. Selbst ein Minimum Free Agent verdient mehr als 1,25 Millionen Dollar. Das heißt, Houston kann keinen Free Agent zum Minimum in dieses Team jetzt reinholen. Die zweite Frage wäre, könnten die Rockets nicht so eine Disabled Player Exception beantragen und damit diesen Roster-Spot auffüllen? Das sind, ich habe Zahlen gelesen von 12,5 Millionen bis 14,1. Da habe ich jetzt keine Zahl gefunden, wo wirklich gesagt wurde, okay, das ist safe, diese Zahl, sondern aus verschiedenen Quellen verschiedene Zahlen.
Das ist die Hälfte von VanVleets Gehalt, glaube ich, oder? So funktioniert das doch mit diesen Disabled Player.
Das kann sehr gut sein. Ich glaube, er hat für 50 Millionen unterschrieben insgesamt. Ich weiß aber nicht, was da jetzt in der kommenden Saison angefallen ist. Aber dann
ist ja auch egal, also wir reden
sein. Keine Ahnung.
Genau, diese 12 bis 14, das kommt schon hin.
Genau. Spielt am Ende des Tages aber keine Rolle, weil die Rockets können die sehr, sehr gerne beantragen und sie kann ihnen auch genehmigt werden, aber aufgrund dieses First Apron Hardcaps können sie sie nicht nutzen und das ist für sie sehr, sehr bitter. Dann können sie keinen Spieler traden vor dem 15. Dezember, der in diesem Sommer bei ihnen neu unterschrieben hat oder seinen Vertrag verlängert hat, und das sind Steven Adams, Fred VanVleet, Clint Capella, Dorian Finney-Smith, Jabari Smith Jr., Josh Okogie, Yashawn Tate, Aaron Holiday oder Jeff Green. Keinen dieser Spieler kann man jetzt in einem Trade, um Gehalt einzusparen oder um einen neuen Point Guard reinzuholen, abgeben vor dem 15. Dezember. Das bedeutet, der einzige Weg für so einen Trade ist, einen der folgenden Spieler zu traden. Amen Thompson, Reed Shepard, Alperen Şengün, Kevin Durant oder Tari Eason. Und ich sehe ehrlich gesagt kein Szenario, in dem man einen dieser fünf Spieler abgibt. Das bedeutet, einfach gesagt, zusammengefasst, so bitter das auch ist, aber die Houston Rockets werden keinen VanVleet-Ersatz reinholen können vor dem 15. Dezember. Und nach dem 15. Dezember haben sie dann ein paar Optionen, aber auch dann kaum Cap Space. Ich glaube nicht, dass sie einen ihrer wertvollen Spieler anfassen, um da irgendwas zu bewegen.
Ja. Lass mich da ganz kurz einhaken. Ich habe nämlich extra bei Sven Scherer, liebe Grüße an der Stelle, der, würde ich sagen, größte Cap-Experte hier im deutschsprachigen Raum, versichert, ich habe das nämlich auch genauso gelesen, Hardcapped Apron One und so weiter, wollte ich mich bei ihm versichern, ob das tatsächlich so stimmt, weil ich halt einfach nicht der allerbewandertste Cap-Experte bin. Er hat mich dann noch darauf hingewiesen, dass vielleicht schon interessant zu wissen, aber halt auch so ein bisschen irrelevant, befürchte ich. diese Geschichte mit, dass man nur noch 1,2526 Millionen Spielraum unter dem First Apron hat und dass da ein Minimum halt einfach drüber liegt, die ändert sich im Saisonverlauf. Also das Wett Minimum, je länger man das herauszögert, das jetzt, also sagen wir mal, Westbrook bleibt ungesigned. Wenn man den jetzt heute signen wollen würde, würde er ungefähr 2,3 Millionen verdienen. Wenn man ihn aber erst, sagen wir mal, zur Saisonhälfte ungefähr signed, dann verdient er logischerweise nur noch die Hälfte davon für die restliche Saison. Und dann wird es irgendwann möglich, also wenn man den Zeitpunkt in der Saison erreicht hat, in dem man ein Wettminimum rausgeben kann und nur noch weniger als die Hälfte der Saison zu spielen ist, dann hat man genug Platz unter dem First Apron. Das heißt, es ist theoretisch ein realistisches Szenario, dass man Westbrook, Simmons, die Namen, die du gerade genannt hast, die halt mal nebenbei bemerkt auch nicht unter die Kategorie adäquater Ersatz fallen. Also das war auch gestern bei uns in der Fantasy-Gruppe bei den Jungs. Ich spiele ja Fantasy-Basketball übrigens, wissen viele, glaube ich, gar nicht. War das auch so eine Frage, weil dann natürlich sofort irgendwelche Photoshops kursiert sind. Oh, Westbrook zurück bei den Rockets und so. Und jetzt bekommt er seine Chance und so. Wie du richtig gesagt hast, A, einfach nicht möglich. Und ist das dann so wirklich geil, wenn du dir zur Saisonhalbzeit irgend so einen ungesignten Free Agent Point Guard dann doch noch reinholen kannst? Der bringt dich dann ja auch nicht wirklich weiter im Großen und Ganzen. So, also es bleibt den Rockets, und das ist jetzt vielleicht die Überleitung, da würde ich dir dann auch die ersten Worte überlassen. Es bleibt den Rockets im Grunde nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Point Amen gut geht und dass Reed Shepard sich nach einer schwierigen ersten Zeit in der NBA zu einem mindestens mal brauchbaren Rotationsspieler entwickelt, im Best Case natürlich zu einem guten Rotationsspieler entwickelt. Das sind jetzt die Hoffnungen, die du hast, weswegen man die Rockets vielleicht noch nicht ganz abschreiben möchte im Kampf um die vorderen Plätze im Westen und dann vielleicht sogar im Titelrennen. Aber es ist natürlich sehr, sehr viel schwieriger geworden.
Auf jeden Fall sehr guter Punkt übrigens, dass sich das Gehalt dann verringert, je weiter die Saison voranschreitet. Aber ehe man diese Grenze dann erreicht, ist ja dann auch schon nach dem 15. Dezember, also so oder so vor dem 15. Dezember, wird überhaupt nichts passieren. Ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wann das 41. Saisonspiel gemacht ist oder wann das nötige Saisonspiel gemacht wird, um dann diese 1,25 Millionen Capspace zu erreichen. Aber es ist hundertprozentig nach dem 15. Dezember. Also ja, alles nicht so geil für die Rockets. Vielleicht erstmal, um den Van Vliet-Wert zu skizzieren. Er ist einer der besten Shooter dieses Teams. Er ist ein sehr, sehr guter Guard-Defender immer noch. Er bringt Leadership mit rein. Er bringt Struktur mit rein. Er leitet viele Spielzüge ein. Ist ein guter Passspieler. Ist ein guter Pick-and-Roll-Creator. Und er ist auch ein sehr, sehr guter Connector dieser Offensive. Die Rockets haben mit Kevin Durant jetzt, mit Alperen Şengün, mit Amen Thompson immer noch sehr gute Spieler. Und ich hatte in meinem Video auch gesagt, Van Vliet ist keiner der drei besten Spieler dieses Teams. Aber keiner dieser drei ist eine elitäre erste offensive Option mehr. Auch ein Kevin Durant nicht. Und was man braucht in so einem Team, wo du gute Einzelpart hast, aber keiner dieser Parts ausreicht, um wirklich deine ganze Offense zu carryen. Du brauchst einen Spieler, der diese Teile miteinander connected. Der Şengün im Post füttert. Der Amen Thompson in der Transition füttert. Der Kevin Durant füttert, wenn er um irgendwelche Off-Ball-Screens kommt, um aus der Midrange zu scoren. Der Struktur reinbringt und so ein wenig kontrolliert. Jetzt bist du dran, jetzt bist du dran, so machen wir es jetzt. Zum Beispiel in Brooklyn war James Harden nicht der Connector, aber James Harden war der Point Guard, der gesagt hat, okay, jetzt hier KD, dann du Kyrie, dann du Blake Griffin, jetzt mal ich. So, und das ist halt immer schon der Typ Spieler gewesen, den auch ein Kevin Durant an seiner Seite braucht. Und Alperen Şengün kann nicht jedes Mal selber in den Post dribbeln. So, da muss er angespielt werden. Auch jemand wie Amen Thompson hat auch in den Playoffs gezeigt, dass er nicht jemand ist, der Angriff für Angriff den Ball nach vorne trägt und dann etwas entstehen lässt. Das sind alles Spieler, die schon irgendwo mit Vorteilen auch an den Ball kommen müssen. Und da ist natürlich Van Vliet ein sehr, sehr guter Spieler. Das heißt, klar, wir wollen jetzt auch nicht übertreiben und sagen, er war jetzt hier der beste Spieler des Teams und ohne ihn geht jetzt gar nichts mehr. Das größere Problem ist halt, wie gesagt, eher, dass du ihn erstens jetzt nicht ersetzen kannst extern und zweitens halt auch intern da nicht so wirklich jemand da ist, der das so adäquat ersetzen kann, leider. Klar, Über Schenge wird viel Offense laufen, über KD wird viel Offense laufen. Ich hätte auch mit Van Vliet im Kader gefordert, dass auch mehr Offense über Amen Thompson läuft. Das wird dann vielleicht nicht immer schön sein, aber auch, dass ein Amen Thompson häufiger den Ball in seine Hände bekommt, häufiger in Isolations kreiert, im Halbfeld kreiert, in Handoffs den Ball bekommt, Pick-and-Roll läuft und Drives, Pull-Up-Game, die Mitspieler findet, dass das alles aufs nächste Level kommt und dass er einer der Breakout-Kandidaten ist, der X-Faktor dieses Teams. Das war schon vorher klar. Du bist natürlich, wenn du jetzt Houston bist, in der ungünstigen Situation, dass jemand, dem du letztes Jahr nicht vertraut hast, überhaupt auf dem Parkett zu stehen, über längere Strecken, auf einmal sehr wichtig wird. Ich hatte Reed Shepard schon vor diesen News als den X-Faktor der Rockets in meinem Video mit drin, weil ich selbst da schon gesagt habe, dass wenn die Rockets wirklich, wirklich Meister werden wollen, mit dieser schlechten Point-Guard-Tiefe, dass Reed Shepard so oder so mehr Minuten spielen muss und so oder so eine größere Rolle bringen muss und das Zündlein an der Waage sein kann, unabhängig von Van Vliet. Aber jetzt, wo Van Vliet fehlt, bist du mehr oder weniger darauf angewiesen, dass Reed Shepard Minutenschnitt auf einmal verdoppelt wird von, weiß nicht, 12,5 oder was es war. Es wird mich schocken, wenn er jetzt weniger als 25 Minuten spielt. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was du wolltest. Du wolltest ihn jetzt nicht ins kalte Wasser werfen, sondern du wolltest vielleicht seine Rolle langsam vergrößern. Du wolltest ihn schrittweise heranführen an diese größere Rolle. Und jetzt, ich glaube nicht, dass er starten wird, aber der Dude muss jetzt spielen. Und er wird viel spielen müssen und er wird abliefern müssen. Ich glaube, dass er das kann. Ich glaube auch nach wie vor, dass er langfristig einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler dieses Jahrgangs sein wird, langfristig. Aber die Rockets sind nicht mehr jetzt da, um irgendwelche Spielchen zu spielen. Die wollen Meister werden. Die sind im Win-Now-Modus. Houston will in 2026 den Titel gewinnen. Und es ist selten ein gutes Rezept, wenn du wirklich All-In bist und einen Titel gewinnen willst, dass du dann mehr oder weniger darauf angewiesen bist, ein Spieler, der es noch nie gezeigt hat in seiner NBA-Karriere, dass er überhaupt längere Zeiten auf dem Parkett stehen kann in 9 Garbage-Time-Minuten, auf einmal für dich eine wichtige Rolle spielt. Und das ist ein echtes Problem. Und deswegen bin ich Stand heute sehr viel pessimistischer, was die Titelchancen der Rockets angehen, als ich es noch vor 3-4 Tagen war, um ehrlich zu sein.
Ja, ich habe da jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe es ja gerade eben auch schon anklingen lassen. Ich bin sehr gespannt, was diese Amen und Reed-Experimente, welche Früchte die tragen. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll bei dir. So, man ist jetzt darauf angewiesen und das ist sicherlich nicht die Position, die Lage, in der man sich gerne befunden hätte, wenn es in die neue Saison reingeht. In einer Saison, in der man sehr aggressiv war in der Offseason und halt einfach offensichtlich den Titel angreifen wollte. Und wie du sagst, das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel unwahrscheinlicher geworden. Eine ungünstige Lage, in der sich die Houston Rockets jetzt befinden. Was allerdings, jetzt fällt mir gerade ein, dass diese Überleitung doppelt funktioniert, weil einmal günstige Lage und einmal aber günstig im Sinne von preiswert. Was eine günstige Lage ist, in der ihr euch bald befinden könnt, nämlich am Morgen des 1. Dezember, ist einen der verschiedenen Holy Adventskalender Türchen, das erste Türchen jeweils dann, weil ihr seid natürlich vorbildlich, nicht so wie ich, der den Adventskalender schon im Vorfeld komplett geplündert hat, weil er einfach wissen wollte, was da alles Geiles drin ist. Aber die Experience ist natürlich nochmal deutlich schöner, wenn man im Dezember jeden Morgen habt ihr vielleicht noch irgendwie euer kleines Schokolädchen in einem anderen Adventskalender und dann aber den großen Fisch, der Holy Adventskalender. Da gibt's verschiedene Varianten und was wir euch natürlich ans Herz legen würden, wäre vor allem der Holy Squadventskalender. Mit einem Warenwert. Ich finde das immer ein bisschen komisch, wenn in Werbungen die Rede ist vom Warenwert, weil ich mir dann immer denke, ja komm, was hat dich das Ganze denn im Einkauf gekostet? Aber wenn wir von einem Warenwert von 260 Euro sprechen und einem Preis, den ihr bezahlen müsst für dieses schöne Teil, mit unserem Code DS, dann nämlich nochmal 10% günstiger, für 130, wenn mich meine Mathematikkenntnisse nicht im Stich lassen, dann reden wir davon der Hälfte, dann finde ich, kann man das schon mal anbringen als Argument, sich sowas zu holen. Ja, Julius, erzähl uns doch gerne mal, was da alles Schönes drin ist in diesem riesigen, super geilen Squad-Vents-Kalender.
Sehr, sehr gerne. Wir haben ihn beide schon bekommen. Ich habe noch nicht reingeschaut.
Ich habe vorbildlich. Dann bist du stärker notiert, als ich.
Mir nur notiert, was die Kollegen von Holy uns mitgegeben haben. Das sind exklusive neue Sorten. Ein ganz Tab ist auch mit dabei, also nicht jetzt nur so kleine Tütchen. Und insgesamt sind das 115 Drinks verteilt auf diese 24 Tage plus Premium-Shaker, Merch und weitere wilde Überraschungen. Das kann sich also wirklich sehen lassen. Das ist jetzt mein drittes Jahr, wo ich diesen Kalender habe. Die letzten beiden Jahre wirklich sehr, sehr überrascht gewesen, wie viel da drin ist, und absolut begeistert gewesen. Ich glaube, es ist jetzt dein erstes Jahr. Mhm. Was sehr, sehr geil ist, dass du jetzt auch endlich diesen großen Squad-Events-Kalender zugeschickt bekommen hast. Freut mich riesig, weil das Ding kann sich schon wirklich sehen lassen. Wer jetzt aber sagt, ey komm, ich brauche nicht so ein Riesenteil. Ich möchte auch nicht unbedingt 130 Euro ausgeben für einen Weihnachtskalender. Das können wir natürlich auch sehr, sehr gut verstehen. Es gibt dafür dann auch den kleineren Probier-Adventskalender. Dieses Jahr zum allerersten Mal in zweifacher Ausführung. Und zwar einmal ist das der Probier-Adventskalender mit Energy und einmal ohne. Beide haben einen Warenwert von 82 Euro. Mit unserem 10% Code DS, beides in Großbuchstaben, bekommt ihr das Ding jeweils für 40. Und da sind jeweils 24 Sorten drin. Bei dem Energy Adventskalender verteilen sich diese 24 Sorten auf Energy, Iced Tea, Hydration und Milkshake, also 6 pro Getränkeart, mehr oder weniger. Dazu gibt's einen limitierten, hochwertigen Thermoshaker, sehr, sehr coole Sache. Bei dem Probier-Adventskalender ohne Energy gibt's ebenfalls diesen hochwertigen, limitierten Thermoshaker und 24 Sorten. Allerdings verteilen sich die dann nur auf Iced Tea, Hydration und Milkshake, da sind dann jeweils 8 Proben mit dabei. Letztes Jahr waren diese tausende Adventskalender nach 6 Tagen ausverkauft. Das war absolut crazy. Da haben auch schon viele aus der Community bestellt gehabt und durchweg positives Feedback. Wir wissen nicht, wie schnell das dieses Jahr geht, aber ich würde jedem von euch ans Herz legen, wer noch auf der Suche ist nach einem Adventskalender, wer Bock hat auf Holy, wer das geil findet, wer die neuen Sorten direkt haben möchte, wer so einen Shaker haben will, wer Merch haben will, wer Bock hat auf Überraschung, wer sich so ein Ding holen möchte, egal ob es jetzt der Große oder einer der beiden Kleinen ist, wartet am besten nicht zu lange. Letztes Jahr nach 6 Tagen weg, das kann dieses Jahr wieder ähnlich der Fall sein. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann wartet nicht allzu lange. Die werden dann ab Anfang November verschickt, die Teile, dass ihr sie natürlich auch alle pünktlich dann vor dem 1. Dezember habt. Wie gesagt, wir haben sie bei uns hier schon stehen, sind sehr begeistert auch von der Optik, und die machen schon einiges her. Auf jeden Fall gerade der Große, das ist ein Riesenteil. Deswegen Leute, gönnt euch. Wir haben euch unseren Holy Link und Rabattcode und die Infos zu diesen Adventskalendern nochmal unten in die Folgenbeschreibung gepackt. Danke natürlich auch weiterhin für den Support, dass da immer so viele von euch regelmäßig bei Holy bestellen. Ist natürlich auch für uns eine sehr, sehr coole Sache. Damit unterstützt ihr natürlich auch diesen Podcast und unsere Arbeit. Ja, gönnt euch.
Gönnt euch, da kann ich mich nur anschließen. Gönnt euch die Adventskalender, gönnt euch generell Holy. 10% auf alles wie immer mit unserem Code DS, wie du sagst. Link in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, ohne weiter um den metaphorischen Brei herumzureden, lass uns weitermachen mit unserem großen Top 20 Spieler-Ranking. Nochmal ganz kurzes Recap. Wenn ihr die Folge letzte Woche, das erste Teil dieses Rankings, noch nicht gehört habt, aus irgendwelchen Gründen, dann würden wir euch natürlich empfehlen, das noch nachzuholen, weil erstens reden wir da über unsere Herangehensweise, über unsere Kriterien. Wir reden über die Tatum-Halliburton-Geschichte. Also nochmal zur Erinnerung, ich habe Tatum und Halliburton in meinem Ranking mit drin und habe sie auch noch nicht besprochen, dementsprechend in meiner Top 11. Du hast Tatum und Halliburton nicht mit drin in deinem Ranking, wegen der vermutlich Season-Ending oder Season, da sagt man, wir sind noch gar nicht erst angefangen, hat Season-Preventing Injury. Das heißt, bei dir fehlen nur noch die Top 9. De facto haben wir also quasi dieselbe Top 10. Wir haben letzte Woche gesagt, du wirst gleich kurz dazu sagen, wo du jetzt Halliburton und Tatum eventuell eingeordnet hättest. Aber wir haben im Grunde, bei mir fehlen noch 11 Spieler, bei dir noch 9. 2 meiner 11 sind Halley und JT. Das heißt, wir haben dieselben 9 Namen ansonsten da oben rum schwirren. Vielleicht nochmal kurz als Recap. Ich hatte Platz 20 Pascal Siakam, 19 Jalen Williams, 18 Kawhi Leonard, 17 Kate Cunningham, 16 Kevin Durant, 15 Evan Mobley, 14 LeBron James, 13 Anthony Davis und 12 Devin Booker. Und jetzt dann eben die Top 11, die noch fehlen bei mir.
Ja, und bei mir war es Zion auf Platz 20, der übrigens sehr, sehr gut aussah beim Media Day.
Ich wollte es gerade sagen, also dass diese Platzierung gestern ist jetzt seit den Bildern gestern nochmal ein bisschen weniger reißerisch geworden, würde ich vermuten. Ich spüre es schon. Es ist bei mir jeden Sommer das Gleiche. Wir haben am 12. Oktober haben wir unseren Fantasy Draft mit den Jungs. Es brodelt. Es brodelt in mir der Glaube an Zion, die Bereitschaft, erneut enttäuscht zu werden. Das ist so wie diese eine Toxic-Ex-Freundin, zu der du trotzdem irgendwie immer wieder zurückgehst. Ich spür's.
Safe, auf jeden Fall. J-Dub auf 19, dann Cat, Chet Holmgren, Evan Mobley, Kate Cunningham, Booker auf 14, Kawhi, Anthony Davis, KD auf 11 und LeBron war mein 10. Platz. Vielleicht ist was dann kurz weg haben. Mein 9. Platz wäre Tyrese Halliburton gewesen, wenn er sich nicht verletzt hätte. Und Jason Tatum hätte ich auf Platz 5 gehabt.
Okay, dann sind wir da komplett auf einer Wellenlänge. Ich habe nämlich auch Halley auf 9 und Tatum auf 5. Tatum auf 5 war für mich auch irgendwie so ein bisschen ein No-Brainer. Also weil die Top 4 sind für mich sehr, sehr klar. Da würde ich, also da wäre ich schockiert, wenn wir nicht die Reihenfolge, schauen wir mal, aber dieselben 4 Namen ganz oben stehen haben. Und dann Tatum auf 5 und dann habe ich auf 6 und 7 zwei Spieler, die dieses Ranking so ein bisschen hochgeschossen sind, die aber es dann noch nicht ganz gereicht hat für die Top 5 und das war dann auch relativ schnell deutlich für mich. Also Tatum auf 5 so ein bisschen, ich will nicht sagen in seinem eigenen Tier, aber so ein bisschen unangefochten. Und bei Halley auf 9, da muss ich sagen, hatte ich ein Tier von, ich sag mal, 8 bis 11. Da sind 4 Guards drin, 4 Point Guards, genauer gesagt. Und da finde ich, also ich hätte einen Case für Halley auf 8 machen können. Ich hätte aber auch einen Case für Halley auf 11 machen können. Und ich habe an 11 Donovan Mitchell.
Den habe ich auch als allererstes hier.
Okay.
Von der Gruppe, die wir heute besprechen, auf Platz 9, Spider-Mitchell. Mach doch mal den Case gegen oder für, wie auch immer man es jetzt sehen will.
Also ich würde sagen, bei Platz 11, beziehungsweise bei dir ja jetzt sogar in den Top 10, da fange ich mit dem Case für an. Donovan Mitchell, eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Einmal mehr hat die Cleveland Cavaliers zu einer überragenden Regular-Season-Bilanz geführt, 71 Spiele gemacht. Relativ wenig Minuten gesehen, das zieht sich durch bei den Cavs. Also da wären die Counting-Stats eventuell sogar nochmal krasser gewesen, wenn das anders gewesen wäre. Trotzdem am Ende der Saison 24, 5 und 5, was für ihn halt fast schon so eine kleine Down-Season ist. Er hat ein 118er Offensiv-Rating aufgelegt auf 100 Possessions. Er hat mit 58% True Shooting relativ effizient gescored. Er ist einfach einer der explosivsten und besten Scoring Guards, die wir in dieser Liga haben. Er hat sich defensiv in den letzten 2-3 Jahren ganz schön gemacht. Ich möchte ihn jetzt hier nicht als Stopper oder als positiven Defender bezeichnen, aber er ist auf jeden Fall nicht mehr dieses krasse defensive Loch, dass er zum Beispiel in seinen letzten Jahren in Utah noch war. Es hängt ihm so ein bisschen an und das ist, glaube ich, auch richtig so, dass er, ich habe neulich irgendwie eine Statistik gesehen, er ist der Spieler mit den entweder meisten All-Star-Nominierungen oder All-NBA-Nominierungen nach Joel Embiid, der es noch nie in die Conference Finals geschafft hat. Stimmt das oder war nicht Utah mal in den Conference Finals? Jetzt, wo ich das laut ausspreche, fühlt sich das irgendwie doch nicht mehr so richtig an. Aber ich meine, das war der Set. Ich guck mal kurz rein. Utah war
nicht in den Conference Finals. Die sind in der zweiten Runde damals gegen die Clippers raus.
Genau, das war die zweite Runde gegen die Clippers 2021. In der Bubble war es die erste Runde, 19 erste Runde, 18 waren sie auch in den, war da Mitchell überhaupt schon in der Liga? Wann wurde er denn gedraftet?
17.
Da war Mitchell auch schon dabei, das müsste dann, glaube ich, seine Rookie-Saison gewesen sein. Da ist man an Houston gescheitert, auch in der zweiten Runde. Okay, dann passt's, genau, dann war das die richtige Statistik. Und das ist für einen Spieler seines Kalibers, den, und wir haben jetzt auch unser Ranking von letztem Jahr, ich habe es noch nicht offen, weil ich natürlich mich lausig hier vorbereitet habe auf diese Folge. Ich mach's jetzt aber auf. Ich meine mich zu erinnern. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich vor 2 oder vor 3 Jahren in der jeden Tag NBA Top 30 noch ein sehr, sehr krasser Mitchell-Skeptiker war. Da hatte ich ihn irgendwann mal auf 30 und im Consensus-Ranking.
Ich erinnere mich, ja.
Ist er aber in den Top 20 oder so gelandet. Ich hatte ihn letztes Jahr auf 16. Das heißt, ich habe ihm hier einen Sprung genehmigt, weil ich finde, dass er das einfach gerechtfertigt hat durch seine Leistungen. Es geht so ein bisschen unter, weil halt die Cavs wieder ziemlich enttäuscht haben in den Playoffs. Aber Mitchell hat auch ziemlich krasse Playoffs gespielt, wenn man sich die Zahlen anguckt. Auch das kann ich ja noch kurz raushauen, wenn wir schon dabei sind. Fast 30 Punkte gemacht in den Playoffs bei 5 Rebounds, 4 Assists. Er musste dann ein bisschen mehr Lasten schultern, weil teilweise Garland gefehlt hat oder angeschlagen war, weil Mobley dann auch ein Spiel verpasst hat und dann eben auch angeschlagen war. Klar, diese Niederlage gegen die Pacers, das ist ein Fleck auf der Legacy dieser Saison für sowohl die Cavs als auch für Mitchell selbst. Aber im Großen und Ganzen hat er eine sehr, sehr krasse Saison gespielt. Trotzdem, ich habe ja offensichtlich, wie gesagt, Halliburton vor ihm. Ich weiß nicht, inwiefern man das statistisch so richtig krass rechtfertigen kann. Halley ist halt dann nochmal ein ganzes Stück. Er hat halt ein 131er O-Rating gehabt in der Regular Season. Hat sein Team auf spektakuläre Art und Weise in die Finals geführt. Hat da auch gewisse Fragezeichen, die man hatte, an sein Spiel, an ihm, in Sachen Shot Creation, in Sachen Clutch-Performance und wie man es nennen möchte, so ein bisschen ausgeräumt. Und, das kann ich vielleicht auch jetzt kurz sagen, dann kannst du die drei auch in einem Rutsch abhandeln, wenn du möchtest. Ich habe auf 10 Jalen Brunson, also ich habe Brunson quasi gesandwiched zwischen Mitchell und Halliburton. Wo hast du Brunson?
Ich habe Brunson auf 8, also einen vor.
Okay, Daniel perfekt. Mitchell, dann hättest also du es quasi genau gleich wie ich.
Genau.
Genau, also wenn du Tatum und Halley drin hättest, dann hättest du genau gleich Halley 9, Brunson 10, Mitchell 11.
Genau. Also, alright. Daniel Mitchell, bestes Jahr seiner Karriere gespielt, ist aktuell auch die kompletteste Version von ihm, die wir je gesehen haben, als Driver zum Korb, als Shooter, Playmaker und vor allem halt auch als Leader. Das war eventuell nicht immer statistisch wahnsinnig effizient in den Playoffs, aber er hat gecarried, er hat alles gegeben, was er hatte, er hat sein Game auch nochmal auf ein anderes Level gehoben, Mentalitätsmonster und hat dieses Team ja auch zu einer absurden und historisch guten Regular Season geführt. Ich hatte ihn auf 15 letztes Jahr und er hat für mich einfach mittlerweile diese älteren Legenden wie LeBron und Durant und Davis und Kawhi überholt und er ist für mich halt auch besser als Devin Booker, einfach weil er diese One-Man-Offense sein kann, die ein Devin Booker nicht sein kann. Man kann ihn durchaus auch über einen Jalen Brunson stellen. Die Lücke zwischen den beiden ist kleiner geworden, weil ich Brunson letztes Jahr auf 12 hatte und Mitchell, wie gesagt, auf 15. Da waren noch 3 Spots zwischen ihnen und jetzt ist es auch noch einer. Man kann Mitchell auch über Brunson stellen, da würde ich auch nicht dagegen argumentieren. Gleiche Sache mit Halliburton. Da gibt es, glaube ich, keine richtige oder falsche Reihenfolge zwischen diesen Dreien oder diesen Vieren. Aber für mich hat Jalen Brunson da dann doch nochmal den leichten Vorteil und es ist ja bei dir ähnlich.
Ja, einfach weil dieses One-Man-Offense-Game Brunson halt jetzt in der vergangenen Saison einfach nochmal einen Ticken besser gespielt hat als Mitchell. Also wie er sich, wir haben das glaube ich alle im Kopf, wie er sich um irgendwelche Screens rumwurstelt und Verteidiger auf seinen Rücken packt, Midrange-Würfe trifft, hat den Dreier sogar besser getroffen als Mitchell jetzt in der vergangenen Saison, wobei ich weiterhin sagen würde, dass Mitchell wahrscheinlich der bessere Shooter, Dreier-Shooter ist, weil er ein bisschen ein größeres Pull-Up-Threat ist, aber auch die Playmaking-Komponente würde ich Brunson inzwischen so ein bisschen die Nase vorn zuschreiben, was das Einsetzen von Teamkollegen angeht, wobei Mitchell in meinen Augen ein unterbewerteter, also habe ich so ein bisschen das Gefühl im Konsens, in der öffentlichen Wahrnehmung, ein unterbewerteter Passspieler, Pick-and-Roll-Playmaker ist. Und dann, ich glaube, da läuft man schon ein bisschen die Gefahr und dann können wir jetzt Halliburton kurz abhandeln, aber du scheinst, hättest mir ja wohl zugestimmt, bei Halliburton halt durch das Playmaking, durch diese Komponente, dass er einer der 3, 4, 5 besten Passer der Liga ist, 9,2 Assists aufgelegt. In der Regular Season hat in den Playoffs 8,6 Assists aufgelegt, da ist sein Scoring dann ein bisschen runtergegangen. Trotzdem, er hat, wie gesagt, phasenweise bewiesen, dass er einen sehr, sehr krasser Scorer sein kann. Er ist von den dreien wahrscheinlich weiterhin der beste Shooter. Dieses, wem gebe ich am liebsten die Schlüssel meiner Offensive in die Hand? Und das ist vielleicht ein bisschen biased, weil wir einfach bei Halliburton, bei den Pacers, ein Offensivsystem gesehen haben, bei dem alle Puzzleteile perfekt gepasst haben und das halt auf ihn zugeschnitten war. Also wenn du jetzt Halliburton und Brunson einfach tauschen würdest, Halliburton spielt bei den Knicks, Brunson spielt bei den Pacers, dann würden die Pacers nicht so performen können mit Brunson, da bin ich mir sehr sicher. Aber ich glaube halt auch, dass Halliburton die Knicks vielleicht nicht so weit tragen könnte, wie es ein Brunson kann, weil es einfach in der Herangehensweise so unterschiedliche Spielertypen sind. Trotzdem, nach diesem Finals-Run, vielleicht ist das ein bisschen Bias, vielleicht hätte er hier noch nicht in die Top 10 rein sollen, wer weiß es. Aber nach diesem Finals-Run hat es sich für mich richtig angefühlt, Halliburton dieses kleine Stückchen über Mitchell und über Brunson zu schieben, aber nicht ganz über den OG auf der Position, wenn ich das schon mal verraten darf, auf Platz 8.
Ja, da stimme ich dir schon zu. Ich hätte es ja ähnlich gehabt. Ich finde, dass ein Halliburton schwierig zu beurteilen ist, weil seine Stärken besser und wichtiger sind als die größten Stärken von einem Mitchell und einem Jalen Brunson beispielsweise, weil er, wie du gesagt hast, einer der absolut besten Passspieler der NBA ist und auch vom Shooting her ist er besser. Sie ist der bessere Shooter und Passer und da ist es dann schwierig, ihn hinter diesen anderen Dudes einzuordnen, aber seine Schwächen sind halt auch nochmal so ein bisschen gravierender. Also Halliburton hat mehr Schwächen als ein Mitchell und ein Brunson am offensiven Ende, weil er halt nicht dieser elitäre Driver ist, weil er nicht diese Handles hat, weil er nicht gut genug darin ist, sich so Space zu kreieren und Vorteile so zu kreieren im Halbfeld, wie das die anderen beiden sind. Aber ja, die Stärken überwiegen da schon nochmal und er hat auch in den Playoffs gezeigt, dass er für diese Momente lebt und in den großen Momenten da auch nochmal komplett übernehmen kann. Das war ja kein Zufall, dass er da in mehreren Serien beziehungsweise in allen Serien einen Game-Winner auch mit dabei hatte. Da hat er sich das auf jeden Fall schon verdient gehabt, bei mir auch drin zu landen. Aber wie gesagt, meine Rahmenbedingungen sind so, wie sie sind. Und deswegen kann ich ihn ja leider nicht berücksichtigen.
Yes, sir, yes, sir. Hast du denn auch den guten Herrn Wardell als nächstes?
Nein, 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 nein. Und ich finde es ziemlich krass, dass du ihn da hast jetzt schon. Aber du bist, glaube ich, auch seit Jahren schon ein bisschen skeptischer Curry gegenüber, als ich bin. Also ich habe Steph auf 5.
Ah, okay. Gut, das wäre dann 6 inklusive Tatum. Aber okay, dann hast du die beiden Young Guns, die ich gerade eben so ein bisschen angerissen habe, hinter Curry. Das ist jetzt durchaus interessant. Aber also ich hatte letztes Jahr dieselbe Top 5 wie dieses Jahr. Dann hatte ich auf 6 Embiid. Okay, sorry Jungs, meiner. Und dann hatte ich auf 7 Curry. Also ich war letztes Jahr dann auch nochmal ein bisschen. Ich finde, dass Curry spielerisch minimal abgebaut hat, aber halt wirklich nur minimal, was in dem Alter halt schon an sich krass ist. Weiterhin absolut irre Zahlen aufgelegt. Er hat 24,5 Punkte gemacht in der Regular Season, 6 Assists dazu. Er hat in den Playoffs mal wieder performt. Er hat den Dreier mal wieder mit annähernd 40% getroffen. Er hat mal wieder ein 120er Offensivrating aufgelegt. Also das sind alles Dinge, die man ihm nicht so wirklich ankreiden kann. 62% True Shooting. Trotzdem, ich rechne, und das ist der Hauptgrund, warum ich jetzt hier, und ich denke, ihr werdet es euch schon denken können, wir sprechen von Anthony Edwards und von Victor Wembanyama, die ich vor Curry habe, auf den Plätzen 6 und 7. Ich verrate jetzt mal die Reihenfolge noch nicht. Das ist ein bisschen Projektion. Ich gehe davon aus, dass Curry, der ja dann immerhin schon das stattliche Alter von, ist er schon 37 oder ist er noch 6? Er ist 37 geworden im März. Ich gehe davon aus, dass das nochmal ein bisschen nach unten gehen wird. Ich glaube, dass es ihm nicht gut tun wird, dass er weiterhin in Golden State so viel Last schultern muss, dass er weiterhin mit seiner Off-Ball-Spielweise im Prinzip ein One-Man-Offensivsystem ist, obwohl er nicht so viel den Ball in der Hand hat, wie jetzt zum Beispiel Brunson oder Mitchell oder Halliburton. Aber ich glaube, dass seine Regression einfach altersbedingt, er hat in den letzten Jahren, jetzt die letzten beiden Saisons 74 und 70, wieder relativ viele Spiele abgerissen. Seine Minuten sind aber runtergegangen. Ich denke, dass der Trend auch ein bisschen weitergehen wird. Und auf der anderen Seite, die Leistungssprünge, die weiteren oder zumindest, also beim einen erwarte ich weitere riesige Leistungssprünge, beim anderen denke ich, werden wir kleinere Leistungssprünge auch noch sehen, einfach altersbedingt. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich einfach Wemby und Ant einen Ticken lieber möchte in meinem Team als Steph. Ich hatte sogar kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich ihn unter die drei eben genannten Guards schiebe. Das war mir dann ein bisschen zu extrem, Steph hier irgendwie auf 11 aus den Top 10 rauszuschieben. Und ich glaube, er ist dann doch noch einfach Stand jetzt für die kommenden 12 Monate ein etwas besserer Spieler als Halley, Brunson und Mitchell. Aber ich glaube, dass in 5 Monaten, in 6 Monaten, in 7 Monaten, wenn die NBA-Saison entweder weit fortgeschritten ist oder dann sogar vorbei sein wird, glaube ich, dass wir hier sitzen und sagen, Victor Wembanyama und Anthony Edwards hatten eine bessere Saison als Stephen Curry.
Durchaus möglich. Für mich war es nicht wirklich schwer, die beiden hinter Steph zu platzieren, und für mich war es auch gar keine Diskussion, einen der gerade besprochenen Point Guards vor Steph zu packen, weil nach wie vor niemand eine Defense so in Angst und Schrecken versetzt wie Steph mit seinem Dreierwurf, und niemand, nicht mal Jokic oder Doncic oder Giannis oder SGA, zwingen Defenses Dinge zu machen, die sie nicht machen wollen, so und beugen Defenses und brechen Defenses und stellen sie für solche Kopfschmerzen und sind so aufwendig zu Gameplan in meinen Augen wie Steph Curry. Und solange Steph Curry spielt, wird sich daran auch nicht allzu viel ändern. Er ist kein Spieler, der krass abbaut, einfach weil der Wurf immer da ist und die Gravity immer da ist. Und solange das so ist, gehört er in meinen Augen auch dahin, wo ich ihn habe. Und das ist nicht mehr ganz dieses absolute Top-Top-Level, aber immer noch besser als dann die 99% der anderen NBA-Spieler. Deswegen, sein Impact bei den Warriors hat sich dann auch sehr gut gezeigt, nachdem er sich verletzt hat. Da ging dann nämlich gar nichts mehr, weil Steph immer noch Herz und Seele ist, Dreh- und Angelpunkt dieses Warriors-Systems. Und wie sehr er jeden seiner Mitspieler besser macht, seine pure Präsenz auf dem Parkett erleichtert das Leben von jedem einzelnen seiner Mitspieler auf eine Art und Weise, die bei Halliburton nicht da ist, die bei Mitchell nicht da ist, bei Brunson nicht, bei Wemby und Edwards nicht. Das ist einfach insane. Das haben wir so noch nicht gesehen, und das sehen wir auch aktuell in der NBA in meinen Augen nicht, dass jemand einfach nur, weil er auf dem Parkett steht, weil er sich von A nach B bewegt, ohne überhaupt den Ball zwangsweise in seinen Händen zu haben, den Job so viel erleichtert für die Kollegen, dass ja, rechne ich ihm hoch an und deswegen habe ich ihn hier auch einfach immer noch ganz oben mit dabei, weil er in meinen Augen ein deutlich besserer offensiver Spieler ist als Victor Wembanyama, der vor allem über die Defense kommt nach wie vor und in meinen Augen auch ein deutlich besserer offensiver Spieler ist immer noch als ein Anthony Edwards, wenn ich als Playoff-Defense gegen Edwards Gameplan und gegen Curry, da liegen für mich immer noch ein paar kleinere Welten dazwischen, das muss ich ehrlich so sagen, deswegen, ich verstehe durchaus den Case, gerade wenn man auch in Richtung Projektion geht und sagt, Wemby und Edwards sind zwei Young Guns, die werden krasse Entwicklungssprünge machen, weil sie erstens noch jung sind und zweitens auch bisher in jedem Jahr ihrer Karriere krasse Entwicklungssprünge hingelegt haben und bei Steph geht's dann eher so in die andere Richtung. Aber selbst wenn Wemby eine MVP-Level-Saison spielt, selbst wenn Edwards den nächsten großen Schritt macht, wir haben es gestern von Shams gehört, der hat sehr an seinem Postgame gearbeitet jetzt im Sommer. Selbst wenn wir da Improvement sehen, reicht das für mich noch nicht, um sie auf dieses Steph Curry-Level zu heben. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu hoch, aber es ist nach wie vor so, dass, ja, Steph Curry Defense ist auf eine Art und Weise bricht und in Angst und Schrecken versetzt, die wir einfach so maximal vielleicht noch von einem Jokic oder Doncic oder Giannis sehen, aber dann endet das halt auch.
Absolut fair. Ich kann das relativ leicht widerlegen, indem ich dir sage, dass Anthony Edwards Dritter im Clutch Player of the Year Voting war und Curry nur Fünfter. Also das beantwortet ja alle Fragen.
Ja, bei Edwards ist es immer so ein bisschen schwierig, ihn zu bewerten, weil auf der einen Seite führt er sein Team Jahr für Jahr in die Western Conference Finals und sieht gegen die meisten Defenses ziemlich, ziemlich krass aus und ist in vielen Serien dann auch der beste Spieler. Aber dann kommen halt immer diese Western Conference Finals und dann siehst du halt schon, okay, gut, wie eine Defense ihm den Zahn zieht und wie dann auf der anderen Seite ein wirklicher Top-4-Spieler ihm aber mal sowas von den Rang abläuft. Also wir haben es halt gesehen. Dallas hatte keine elitäre Defense vor zwei Jahren oder basically im letzten Kalenderjahr. Und sie haben ihm wunderbar den Zahn gezogen in dieser Five-Game-Series in den Conference Finals. Mhm. Und Luca hat halt krass viel besser gespielt und ihm halt gezeigt, okay, du bist gut, aber ich bin sehr, sehr viel besser. Und genau das Gleiche haben wir gesehen, jetzt dieses Jahr in den Western Conference Finals, auch wieder in 5 geendet. Gut, es war gegen eine historische Defense, aber das war schon echt gut und sie haben Edwards schlicht und ergreifend den Zahn gezogen. Edwards sah fantastisch aus gegen die Lakers, er sah fantastisch aus gegen die Warriors, aber das waren halt auch, die eine Defense konnte nicht ihn draußen verteidigen und die andere konnte nicht den Korb beschützen und das führte halt beides dazu, dass er da relativ leichte Spiele hatte und dann kam halt diese elitäre Defense. Und seine ganzen Schwächen wurden ihm offenbart. Und das sah halt nicht mehr so geil aus. Und dann hast du halt wieder auf der anderen Seite diesen klaren Top-4-Spieler gehabt, wo man gesagt hat, okay, gut, Edwards ist gut, alles schön und gut, aber there's levels to this shit, so. Und das haben wir halt bei SGA deutlich, deutlich gesehen gehabt. Deswegen, nach jeder Saison bin ich so ein bisschen zwiegespalten beim Ant-Man. Man kann nur positiv eigentlich über ihn reden, weil er eine krasse Saison gespielt hat, weil er sein Team in die Conference Finals gehoben hat und weil er gegen die allermeisten Gegner unaufhaltsam aussah. Aber dann Jahr für Jahr trifft er dann auf dieses eine Team und diesen einen Gegenspieler, wo man sagt, okay, gut, das sind immer noch hier Schwächen. Post-Up-Game, Off-Ball-Movement, Pull-Up-Jump-Shooting in den wichtigen Momenten, Kontakt kreieren am Korb, Finishing mit der Offhand, all solche Sachen, die Defense lesen so in Sachen Double-Teams, von wo die kommen, schnell gegen die Coverages, elitäre Looks kreieren für die Mitspieler. Das sind alles Sachen, wo er noch Baustellen hat. Und dann siehst du halt, wie gesagt, wie ein Dude, der für das andere Team spielt, all diese Sachen perfekt kann und du sagst, okay, da ist immer noch ein weiter, weiter Weg, den der Dude zu gehen hat. Deswegen fühle ich mich eigentlich ganz wohl mit meiner Platzierung hier. Ich habe ihn dieses Jahr auf Platz 6. Ich hatte ihn letztes Jahr auf Platz 8. Das fühlt sich eigentlich relativ gut an. Der Weg geht klar in Richtung Top 5. Ich denke, die Improvements werden kommen, gerade was so Post-Ups angeht und einfach intelligenter und schneller agieren gegen gewisse Coverages. Und ich glaube, von Jahr zu Jahr wird diese Lücke zwischen ihm und dem besten Spieler des Gegners, wenn es da mal gegen so ein Top-Team geht, auch kleiner. Aber ich kann ihn noch nicht über Steph stellen. Ich hätte ihn noch nicht über Tatum stellen können. Und er ist auch noch sehr, 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 sehr weit weg von dieser Top 4. Trotzdem krasse Saison, krasse Entwicklung. Und ich hätte nach seiner Rookie-Saison oder innerhalb seiner Rookie-Saison nie im Leben gedacht, dass wir 3-4 Jahre später über Ant-Man als potenziellen Top-5-Spieler reden. Das ist eine insane Entwicklung. Und da muss man ihm auch jede Menge Props für geben, auf jeden Fall.
Ja, safe. Und wenn man die Defense dann noch mit reinnimmt und wie gesagt, diese Projektion, dass ich glaube, dass Ant-Man den nächsten Schritt wieder wird machen können, weil, wie du gesagt hast, weil er das einfach in seiner Karriere bislang in jedem Jahr gemacht hat, den jeweils nächsten Schritt zu gehen. Und bei Wemby so ein bisschen ähnlich. Ich verrate es jetzt Und da weiche ich ab, also im jeden Tag NBA Consensus Ranking übrigens Edwards und Wemby beide vor Curry, aber jetzt weiche ich ab davon, da ist nämlich Edwards auf 6 und Wemby auf 7 und ich habe es andersrum. Ich habe Wemby auf 6 und Anthony Edwards auf 7, weil dann eben die Fragezeichen bei ihm, die du gerade skizziert hast, im Sinne von, wie effizient kann er eine Offense in den allergrößten Momenten anleiten, sind groß genug, als dass ich Wemby und den erstens den irren defensiven Output. Victor Wembanyama, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Wir sind der Meinung in diesem Podcast, ist der beste Verteidiger auf dem Planeten. Und ich glaube, dass er offensiv klar noch in seiner bisherigen Karriere und auch jetzt in der vergangenen Saison 109er Offensivrating als Big ist natürlich absolut nicht glorreich. Trotzdem, Counting Stats mit 24, 11 und 4 Assists lesen sich nicht so schlecht. Dreierquote von 35% für einen Spieler seiner Statur liest sich nicht so schlecht. Ich glaube, dass er offensiv einen gewaltigen Sprung nach vorne machen wird in der kommenden Saison. Ich glaube, dass es ihm letzte Saison im Vergleich zu seiner Rookie-Season schon sehr gut getan hat, mit Chris Paul einen guten und erfahrenen Playmaker an der Seite zu haben. Ich habe gerade spaßeshalber mal geguckt. In den Lineups mit Paul und Wemby auf dem Feld hatten die Spurs ein 117er Offensivrating, was absolut in Ordnung ist für ein Team, wo dann halt drumherum trotzdem noch junge Spieler und auch oftmals die Sohans dieser Welt und so, also nicht die aller solidesten Shooter. Ich glaube, wenn es die Spurs schaffen, und ich denke, das gibt das Personal her, erstens jetzt die erste komplette Saison mit De'Aaron Fox, Training Camp mit De'Aaron Fox und so weiter. Zweitens interne Verbesserungen. Ich mache mir noch etwas Sorgen, wie das mit dem Dylan Harper Fit aussehen wird, aber ich glaube, im Großen und Ganzen wird Wemby nächstes Jahr nochmal ein sinnvolleres und etablierteres Offensivsystem wiederfinden. Er wird mit De'Aaron Fox einen sehr dynamischen Pick-and-Roll Point Guard an seiner Seite haben. Nicht ganz auf dem Playmaking-Level von Chris Paul natürlich, aber Chris Paul war halt auch nicht mehr sonderlich groß in Sachen Scoring-Gefahr für gegnerische Defenses in der letzten Saison. Ich glaube, dass Wemby defensiv ist er sowieso jetzt schon über allen Zweifel haben. Und ich glaube, dass er offensiv einen sehr, sehr, sehr großen Sprung nach vorne machen wird. Und dann reden wir am Ende der Saison, vielleicht sogar nächstes Jahr, wenn wir dieses Ranking wieder machen. Vielleicht fällt einer von den Top 4 wieder erwarten ein bisschen ab. Vielleicht ist dann Tatum in unserer Wahrnehmung, wenn er dann zurückkam von seiner Verletzung, hoffentlich oder eben auch nicht, so ein bisschen abgesunken. Also ich wäre absolut nicht schockiert, wenn ich Victor Wembanyama im nächsten Jahr in den Top 5 und vielleicht sogar in den Top 4 oder 3 mit drin haben werde.
Auf jeden Fall, das geht langfristig ganz klar auf die 1 zu. Und ich habe ihn jetzt auf 7. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter und weiter und weiter nach oben gehen, bis er dann irgendwann auf diesem Top-Spot angekommen ist. Da bin ich mir sehr sicher. Man hat seine Improvements letzte Saison schon gesehen. Nach seinem nicht ganz so optimalen Saisonstart wurde das stetig besser in Sachen Playmaking für die Mitspieler, Passen aus dem Post raus, Short Roll gegen Double Teams, schnelle Entscheidungen treffen, Cutter füttern, inverted Ball Screens und dann Kickout-Pässe oder Bounce-Pässe zu seinem Screener, all solche Geschichten. Also als Passspieler hat er sich sehr, sehr viel weiterentwickelt. Und das ist für einen Center in seinem basically zweiten Jahr in der NBA schon eine Seltenheit, dass Bigs so früh dann schon so gut werden. Das sieht man häufig bei vielen Bigs erst so in Richtung viertes Jahr oder fünftes Jahr in der NBA. Das ist einer der Bereiche, die dann erst später zu einer Stärke werden im Vergleich zu anderen Sachen, bei denen Bigs früher in ihrer Karriere einfach besser werden. Da gehört Playmaking häufig eher zu den Sachen, die sich erst später so entwickeln. Und bei Wemby ist später anscheinend Jahr 2 in der NBA, was ziemlich verrückt ist. Aber auch so Shot Selection, Kontakt absorbieren, die Moves, die Handles, Finishing am Korb, Timing beim Abrollen. Ganz viele Sachen, in denen sich Wemby weiterentwickelt hat in seinem zweiten Jahr. Und dann bei ihm ja eh so eine große Stärke, Leadership, Hustle, mit gutem Beispiel vorangehen. Sachen, die wir uns zum Beispiel von einem Zion Williamson in der kommenden Saison sehr wünschen. Bei Wemby ist es automatisch da. Du kannst jemanden wie Wemby leicht folgen, weil er sich den Arsch aufreißt und weil er jemand ist, der Führungsqualitäten automatisch mit sich bringt. Und das ist der perfekte Vorzeigespieler für so eine Organisation. Er scheint auch in diesem Sommer so eine kleine Body Transformation wieder durchgemacht zu haben. Sieht sehr, sehr gut aus auf den Fotos, in den Videos, die man so von ihnen sieht jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Wemby wird komplett explodieren. Und ich denke, ich werde ihn über Edwards haben nach der Saison in unserem Ranking nächstes Jahr. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er dann auch Steph überholt, bis er eventuell jemanden auch wie SGA dann überholt, bester Defender auf dem Planeten. Auch das haben wir in Jahr 2 gesehen. Wir haben es ja in seiner Rookie-Saison gesagt, der Dude hat so viele Fehler gemacht, der hatte noch keinen Plan, wie NBA-Defense funktionieren und war trotzdem schon ein Top-5-Defender und hat trotzdem alles weggeblockt und war unfassbar dominant. Was passiert denn, wenn das kommt? Der defensive IQ, dass er defensiv richtig positioniert ist, keine so richtigen Fehler mehr macht. Es lief natürlich nicht alles perfekt in Jahr 2, aber man hat das schon gesehen. Deutlich weniger Fehler, besseres Positionsspiel, bessere Entscheidungsfindung, dass er schneller Spielzüge der Gegner durchschaut, klüger hilft und solche Sachen. Und es ist immer noch bei weitem nicht perfekt und er ist jetzt trotzdem schon der beste Defender der Welt mit 21. Also auch da, wenn er sich nicht verletzt, dann wird der Defensive Player of the Year Award eigentlich nur über ihn gehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er eine MVP-Level-Saison spielt und dann sieht eine Positionierung über einem Steph Curry natürlich besser aus. Wir wissen nicht, wie es in den Playoffs dann sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Spurs in die Playoffs kommen werden mit diesem Kader. Ob er dann noch dieses Level gerade am offensiven Ende in der Postseason hält, da würde ich dann doch eher noch einem Steph vertrauen, was auch der Grund ist, warum ich Steph hier vor ihm habe. Aber dass sowohl Wemby als auch Edwards eine bessere reguläre Saison spielen als Steph, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und wenn dann vielleicht die Warriors gar nicht erst in die Playoffs kommen, dann sieht natürlich deine Platzierung sehr, sehr viel besser aus. Wenn Edwards und Wemby ihre Teams in die Playoffs führen, nachdem sie bessere reguläre Saisons gespielt haben, als Steph, der dann eher in so einem Playoff-Setting halt aufblüht, dann sieht natürlich deine Platzierung sehr, sehr viel besser aus. Das kann ich schon nachvollziehen auf jeden Fall.
Und wenn sie dann auch noch im Clutch Player of the Year Voting vor ihm landen, dann, ja. Dann ist Feierabend.
So wie De'Aaron Fox, der ja auch Jahr für Jahr dann jetzt hier wahrscheinlich auch in deiner Top 4 ist, weil er ja immer zu den Clutch-Playern auch gehört hat.
Ja, absolut. Ganz kurz, der Case für Tatum, den ich jetzt hier an 5 habe. Du hast dann dementsprechend der Vollständigkeit halber kurz, du hast Edwards auf 6, gehe ich stark von aus.
Ich habe Edwards auf 6 und Wemby auf 7.
Alright. Ich habe Tatum auf 5 und dann können wir uns den Top 4 widmen, die wir ja offensichtlich alle gleiche Namen haben. Ich bin sehr gespannt, ob wir auch die gleiche Reihenfolge haben. Ich möchte fast vermuten, nicht. Tatum mal wieder eine überragende Saison gespielt, bis er sich dann leider verletzt hat. 27 Punkte pro Abend in der Regular Season. 9 Rebounds hat in Sachen Playmaking für seine Kollegen mit 6 Assists pro Abend einen ganz schönen Schritt nach vorne gemacht, war insgesamt trotzdem ein bisschen ineffizienter als die Jahre davor, einfach weil der Dreier mit 34% nicht so super gefallen ist, möchte ich ihm nicht wirklich ankreiden. Er hat sein Volumen ziemlich krass hochgeschraubt, habe ich gerade gesehen, hat 13,9 Versuche auf 100 Possessions genommen und dann ist die bisschen schwächere Quote, glaube ich, etwas verkraftbarer. Trotzdem, natürlich würde man sich wünschen, dass es so in dieser 37-38% Range ist, die es in den letzten Jahren ja auch war bei ihm. Er hat sich als Verteidiger noch mehr etabliert und vielleicht sogar noch mal ein bisschen verbessert. Ist zum 4. Mal in Folge im All-NBA First Team gelandet. Also Jason Tatum inzwischen ein Kaliber von Spieler, über den nicht mehr so wirklich viel kritisch gesprochen werden kann, für den es dann aber eben doch nicht ganz, also das ist für mich, wie gesagt, diese Top 4 sind dann nochmal ein deutliches Stück über ihm, weil diese Top 4 wirklich in der Lage sind, eine Offense bzw. ein Team zu Bestleistungen zu führen und das, glaube ich, eben ist bei Tatum immer noch nicht so ganz hundertprozentig der Fall. Er hatte in Boston ein Ökosystem, das ihm zugute kam. Er ist einfach nicht imstande zu leisten, was ein Luka leisten kann, was ein Shea leisten kann. Bisschen auf eine andere Art und Weise ein Giannis, der dann natürlich wiederum den defensiven Impact mitbringt und Jokic ist sowieso ein ganz eigener Fall. Das muss man klar so sagen, deswegen ist auch nach oben hin an dieser Platz 5 Platzierung nicht wirklich was zu rütteln in meinen Augen. Nach unten hin aber auch nicht so wirklich in meinen Augen und deswegen Jason Tatum jetzt seit Jahren etablierter Top 5 Spieler, möchte ich meinen. Ich habe es ja gerade eben vorgelesen, ich hatte ihn letztes Jahr auch schon auf 5. Das würde mich jetzt interessieren, vor dem Championship Run, wo hatte ich ihn denn vor 2 Jahren?
Ich hatte ihn auf 6 letztes Jahr.
Hinter Curry dann noch?
Nein, vor Curry. Curry hatte ich auf 7.
Und wen hattest du noch auf 5?
Auf 5.
Ah ja, okay.
Top 4 bleibt also, und dann...
Ja, ich hatte vor 2 Jahren, hatte ich auch schon auf 7. Ich hatte jetzt irgendwie im Hinterkopf, dass ich ihn da... Aber ich meine mich zu erinnern, dass ich da noch relativ optimistisch war, was ihn angeht. Und dann kam der Championship Run und dann hat sich das im Konsens so ein bisschen verschoben. Damals noch KD auf 6, Embiid auf 5. Da hatte ich Curry noch an 3. 2023, krass. Hm. Ja, möchtest du kurz ein paar Worte noch zu Tatum verlieren oder wollen wir mit den Top 4 weitermachen?
Nee, lass uns mit der Top 4 weitermachen.
Ja, die Stunde der Wahrheit. Wen hast du auf Platz 4? Wenig überraschend, die Namen, die jetzt hier gleich fallen werden. Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous Alexander. Das war noch nicht meine Reihenfolge. Die habe ich jetzt extra noch offen gelassen. Wen hast du auf 4?
Ich habe Shai Gilgeous-Alexander auf 4.
Mhm. Das dachte ich mir schon. Du alter Hater. Ich habe ihn auf 2. Aber, und ich schätze mal, da wirst du mir zustimmen, die 1 war für mich nicht wirklich. Also es gab jetzt im jeden Tag NBA-Kosmos auch schon den ein oder anderen, der ihn an 1 hatte, SGA. Die 1 war für mich außer Frage. Also es bestand für mich kein Zweifel, dass Nikola Jokic weiterhin der beste Spieler der Welt ist und sein wird in den nächsten Monaten. Aber diese Plätze 2, 3, 4, Shai, Luka, Giannis, ich finde, da kannst du Cases für jeden der 3 machen, dass er an 2 stehen sollte, dass er an 3 stehen sollte, dass er an 4 stehen sollte. Ich habe hier jetzt gerade noch Luka Doncic auf 4, aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das am Ende der Saison, wenn sich das jetzt weiter so entwickelt, wie es sich zu entwickeln scheint, mit Slim Luka, mit einem Feuer, das in ihm entfacht wurde, dass er nochmal ein weiteres Level erreicht, weil also die 28, 8 und 8, die er letztes Jahr zum Beispiel aufgelegt hat, oder der Finals Run 2023, das war ja nix. Also da ist ja noch Luft nach oben. Ich könnte mir vorstellen, hast du Luka sogar an 2? Hast du ihn vor Giannis?
Ja.
Okay, das dachte ich mir schon fast. Absolut fair. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich ihn nächstes Jahr dann auch an 2 haben werde. Bei mir so ein bisschen, ich möchte sehen, dass er tatsächlich ein Stückchen fitter geworden ist, dass er es schafft, mehr als 50 Spiele, die er letztes Jahr gemacht hat, zu absolvieren, weil er da den anderen halt dann doch in ganz schön viel nachsteht, aber ja, absolut fair. Also ich kann jetzt hier nicht wahnsinnig solide verteidigen, dass ich Luka hinter einem Giannis und hinter einem Shai habe.
Das geht schon, indem du einfach sagst, dass Doncic von diesen 4 oder wenn wir jetzt die 3 hinteren mal ausklammern,
der fetteste ist.
Die meisten Fragezeichen mitbringt. Mhm. Und dass sein Floor aus dieser Gruppe, selbst wenn wir jetzt diese 3 nehmen, einfach am niedrigsten ist.
Ja.
Dafür, das Gegenargument, sein Ceiling ist eventuell sogar aus dieser 4er-Gruppe das Größte in meinen Augen. Der Best Case von Luka Doncic in der kommenden Saison ist in meinen Augen, und das ist mir auch ehrlicherweise nicht wirklich schwer gefallen, besser als der von Giannis und besser als der von SGA.
Safe. Da habe ich gar nichts dagegen einzuwenden.
Luka versus Shai, beide in der Form ihres Lebens sind zwei Basketballer, die in meinen Augen sehr weit auseinander sind. Und das sage ich mit allem Respekt, den ich für SGA habe, für seine historische Saison. Er hat was Luka noch nicht hat, und zwar den Titel und den MVP. Und es ist schwer, gegen einen Titel und einen MVP zu urteilen. Aber wenn du die beiden einfach nur nebeneinander packst und sagst, okay, wir bekommen diese Skinny Doncic-Version, was natürlich ein großes Fragezeichen ist, um welchen der beiden baust du lieber, um Skinny Doncic? Oder meinetwegen um die Version von Luka, die wir jetzt bei der Eurobasket gesehen haben, oder um SGA? Das ist halt in meinen Augen ein No-Brainer. Ich glaube nicht, dass SGA, und ich will jetzt hier nicht irgendwelche an Haaren herbeigezogenen Argumente anführen und jetzt auf einmal hier Doncics Eurobasket-Leistungen jetzt krass mit einbeziehen, weil mir sonst nichts Besseres einfällt. Aber ich glaube nicht, dass Shai in der Lage wäre oder in der Lage gewesen wäre, das abzuliefern, was Doncic bei der Eurobasket abgeliefert hat. Das glaube ich nicht. Ist vielleicht auch nicht ganz fair, weil Doncic ja auch Europa-Erfahrung hat, will ich jetzt gar nicht unbedingt näher drauf eingehen. Aber Luka ist ein besserer Shooter, Luka ist ein besserer Passspieler und Luka ist ein dominanterer, schwieriger zu stoppender, offensiver Spieler als ein Shai Gilgeous-Alexander, der auch einfach bessere Kollegen an seiner Seite hat. Also Doncic hatte noch nicht mal ansatzweise in seiner Karriere ein Team so gut wie das, was SGA jetzt in dieser Saison hatte. Sie haben letztes Jahr in 2024 auch gegeneinander gespielt in einer Playoff-Serie, als SGA noch nicht so überragende Spieler an seiner Seite hatte. Und da war Doncic halt klar besser. Doncic war klar besser als Shai in den 2024er Playoffs, was jetzt noch nicht mal anderthalb Jahre her ist. Und was sich halt daran geändert hat, ist, dass Luka ein solchen Jahr hatte, inklusive Verletzung und Trade. Und SGA halt ein Jahr, wo er zugegebenermaßen auch nochmal große Schritte gemacht hat, aber halt auch ein unfassbar geiles Team an seiner Seite hatte. Für mich reicht es jetzt aber nicht aus, um zu sagen, dass Shai der bessere Spieler ist als Luka. Ich sehe den Case, ich würde da jetzt auch nicht krass widersprechen. Ich kann nicht unbedingt verstehen, warum man ihn jetzt an 1 haben sollte. Da würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, wenn jetzt Leute sagen, okay, Shai Gilgeous-Alexander ist der beste Spieler der Welt. Das finde ich, jetzt dann doch ein bisschen weit hergeholt. Aber wenn man ihn auf 2 hat, vor Giannis, vor Doncic, da sehe ich schon irgendwo den Case. Aber für mich ist Luka da nochmal auf einem anderen Level. Und ich denke auch, dass Luka das in der kommenden Saison zeigen wird.
In dem Fall haben wir beide Giannis an 3. Also du hast Luka vor ihm, ich habe Shay vor ihm. Ja, was will man zu Giannis sagen? Wahrscheinlich auch die beste Saison seiner Karriere gespielt auf einem individuellen Level. Bisschen schade, dass er in einem Milwaukee-Team, das vermutlich, ich glaube, Milwaukee könnte sogar für ein bisschen Furore sorgen in dieser schwächeren Eastern Conference. Ich glaube, Giannis könnte einen sehr, sehr guten MVP-Case haben dieses Jahr, wenn er die Bucks in die Top 4 im Osten irgendwie führen sollte.
Ich habe diesen Sommer schon über 6 Teams gesagt, dass die für ein bisschen Furore sorgen können in dieser Eastern Conference.
Hey, und ich werde nachher
selbst mit Toronto. Selbst Toronto okay, könnte ein bisschen Stress machen.
So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Ich habe am Samstag kommt ein Video. Toronto okay. wird unterbewertet gut sein mit Barnes, mit Barrett, mit Ingram, mit Quickly, mit Pirtle, mit Grady Dick von der Bank. Lass die ruhig mal unter die Top 6 kommen und in einer Erstrundenserie ein bisschen Stress machen. Detroit, Orlando, Atlanta, Milwaukee, wie du sie gerade erwähnt hast, Miami muss dann immer irgendwo auf dem Zettel haben. Da könnten ein paar Teams könnten Stress machen. Lass mal Tatum irgendwie im Februar zurückkommen.
Ja. Also bei Toronto, ich lasse mich gerne umstimmen von deinem Video. Ich guck's mir an, aber bei Toronto bin ich nicht so weit. Tut mir leid, da bin ich. Ja. Obwohl sie natürlich Sandro Mamukashvili von der Bank haben. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich werde nachher die jeden Tag NBA Preview für die Hawks mit Jonathan aufnehmen heute Nachmittag. Und da werde ich, aber kannst du einen drauf lassen, dass ich da auch den Case dafür machen werde, dass die Hawks für Furore sorgen können in der Eastern Conference. Ich glaube, Giannis könnte, wenn das Team drumherum einigermaßen mitmacht, ich finde den Fit mit Miles Turner nicht schlecht. Ich denke, dass das nicht vorhandene Guard-Play in diesem Kader zu großen Teilen ausgemerzt werden wird und dazu führen wird, dass Giannis noch krassere Counting-Stats auflegt, weil er einfach wahrscheinlich noch mehr den Ball in der Hand haben wird. 30, 12 und 7 in der vergangenen Saison. Absolut verrückter Output, den er, glaube ich, auch dieses Jahr wieder haben wird. Die große Schwachstelle ist weiterhin der Wurf. Das haben wir in der Eurobasket gesehen, dass Teams ihm immer noch den Zahn ziehen können. Nicht mehr ganz so krass, wie das damals auch noch vor dem Titel 2021 und so der Fall war, aber es ist immer noch so, dass Shay und der Joker, und das ist, glaube ich, ein Teilgrund, warum ich die beiden hier jetzt vor Luka und Giannis habe. Luka und Giannis haben weiterhin diese eine eklatante Schwäche in ihrem Game. Bei Luka ist es die Defense und bei Giannis ist es der Wurf. Das haben Jokic und Shay nicht so in diesem Ausmaß. Aber, wie gesagt, das sind hier minimale Nuancen. Ich habe mich für Shay über Giannis entschieden, um wahrscheinlich auch so ein bisschen diese MVP-Saison und diesen Finals-Run und diesen Championship-Run zu würdigen. 33 Punkte sind halt einfach verrückt in der Regular Season. Er hat überragende Playoffs gespielt. Vielleicht ist es ein bisschen Bias und Giannis ist im Vakuum immer noch der bessere Spieler von den beiden und auch Luka ist vielleicht im Vakuum der bessere Spieler von den dreien. Aber ich glaube, in so einem Ranking darf man auch ein kleines bisschen Bias haben, was in der vorigen Saison und auch in dem, vor allem natürlich in den Playoffs passiert ist. Und deswegen SGA hier knapp an 2, Giannis knapp an 3, Luka knapp an 4.
Auf jeden Fall, das sehe ich schon. Giannis ist jetzt gerade besser, als er es war, als er 2021 der beste Spieler der Welt war. Was ziemlich verrückt ist, dass Giannis, der in 2025 hier bei mir auf Platz 3 rankt und bei dir auch besser ist als Giannis, der 2021 eigentlich auch unanimous als der beste Spieler der Welt galt, ist ziemlich verrückt. Spricht natürlich sehr für Jokic und für Doncic und für SGA und wie krass diese Spieler unterwegs sind. Was ich halt so ein bisschen auch mitgemacht habe, ist mir so ein bisschen als Gedankenexperiment vorgestellt, was denn gewesen wäre, wenn die Spieler Teams getauscht hätten. Und gerade wenn ich überlege, wenn Doncic für die Thunder spielen würde oder Giannis für die Thunder spielen würde, dann würde ich sogar sagen, dass diese Teams besser wären, als sie es mit SGA sind, was für mich einer der Gründe war, warum ich sie beide hier vorne vor SGA habe.
Wie andersrum gedacht, ich habe neulich mal ein Reel gesehen, in dem versucht wurde, wissenschaftlich zu ermitteln, wer der durchschnittlichste NBA-Spieler ist. Und das Ergebnis war Derrick Jones Jr. Wenn du das Gedankenexperiment durchspielst, also wenn wir jetzt aus Milwaukee, OKC, den Lakers und den Nuggets alle anderen Spieler außer die Superstars rausstreichen und ersetzen mit 4-mal Derrick Jones Jr. in der Starting Five, dann bin ich mir relativ sicher, dass die Bucks von diesen 4 Teams das schlechteste wären.
Ja, weil die Lakers halt noch LeBron haben.
Was? Nein. Die Lakers haben niemand anderen außer Luca. Nur, also ich meinte den einen großen Superstar. Nur die vier, über die wir
jetzt
hier reden.
Ach so, LeBron
ist auch raus. Wir haben Luca plus viermal Derrick Jones Jr., Giannis plus viermal und so weiter. Und ich glaube, dass die Bucks von den vier dann das schlechteste Team wären.
Und wie geht's weiter?
Gar nicht, das war's. Das war das Gedankenexperiment.
Mach mal weiter.
Das wäre ein perfekter Case für Luca und für SGA über Giannis. So, ich habe ja Luca offensichtlich nicht über Giannis, aber das wäre der Case, dass einfach Giannis nicht in der Lage ist, ein Team mit generischen Rollenspielern offensiv. Die Bucks hätten wahrscheinlich die beste Defense von den Vieren, aber sie hätten wahrscheinlich halt auch mit Abstand die schlechteste Offense.
Aber ist das so? Wer ist in deinen Augen der bessere Playmaker für die Mitspieler? Giannis oder SGA?
Von den reinen Skills her wahrscheinlich Giannis, aber vom Output her würde ich mit SGA gehen, weil er einfach mehr Scoring Gravity am Perimeter ausstrahlt.
Okay. Ich würde mit Giannis gehen. Zumal, also sowohl von den Passing Skills als auch davon, dass eine Defense sich noch mehr zur Mitte zusammenziehen muss bei ihm.
Ja.
Und wenn ich halt überlege, dass Giannis der bessere Defender ist als SGA, der bessere Playmaker/Passspieler und der bessere Rim-Attacker. Ich sag gar nicht mal zwangsweise Driver, aber wenn wir auf Rim-Gravity den Korb attackieren und wir dann auch noch mit einbeziehen, dass SGA kein elitärer Shooter ist. Also man kann all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, auch in so einem Giannis versus Steph-Duell sagen, aber dann sagst du halt, okay, ja, ist gut, Steph kann halt insane werfen. Das war halt für mich auch so ein bisschen der Case für Giannis über SGA, dass ich halt sage, okay, Giannis bessere Defender, der bessere Rim-Attacker und der leicht bessere Passspieler, der bessere Athlet, das sind so für mich Faktoren gewesen. SGA hat besseren Handles, hat einen besseren Wurf, also da gibt es auch Punkte, die für SGA sprechen, aber das waren also die Sachen, die halt für Giannis gesprochen haben. Wenn du jetzt dieses Jokic mit viermal Derrick Jones Jr., Doncic mit viermal Derrick Jones Jr., Giannis und SGA, dann würde ich das bei diesen Teams wahrscheinlich auch so ranken, wie ich es in meinem Ranking habe, dass ich denke, dass das SGA-Team mit viermal Derrick Jones Jr. am schwächsten ist und dann kommt das Giannis-Team und dann das Doncic-Team, wo ich bei Luca dann das höchste Ceiling sehe, aber vom Floor wahrscheinlich, weil wenn Doncic halt nicht in Shape ist und verletzt ist, dann könnte das auch schwierig aussehen, aber dann hätte ich das Doncic-Team auf Platz 2 und das Jokic-Team auf Platz 1. Was für SGA spricht im Vergleich zu Giannis, was man ihm lassen muss, SGA ist deutlich weniger verletzungsanfällig und er ist jünger. Also es gibt schon auch Argumente hier für SGA, was die Sache so schwierig macht. Es gibt für alle drei Argumente. Giannis ist älter und Giannis ist mittlerweile auch sneaky verletzungsanfällig, gerade Richtung Ende der Saisons. Und bei SGA, das geht mir immer so ein bisschen unter bei ihm, du kannst dich auf ihn verlassen. Der Dude wird spielen. Der ist nicht verletzt. So, der gibt dir 30 jeden Abend, macht sein Ding und spielt. So, der gibt dir wahrscheinlich keine 55 und irgendwie 15 Assists dabei, weil sein Ceiling nicht so hoch ist wie das von Doncic. Und er droppt wahrscheinlich auch keine 50 Punkte in einem Closeout-NBA-Finals-Game, wie das Giannis gemacht hat. Aber er gibt dir einfach mit Sicherheit etwas. Er gibt dir deine 30 und er spielt. Und das können dir halt weder Doncic noch Giannis so garantieren. Vor allem diesen, wir spielen in den Playoffs und sind da auch 100% ready. Das ist halt bei den beiden nicht so da, was für SGA spricht, den ich allerdings trotzdem, wie gesagt, auf 4 habe.
Ich habe gerade auf Cleaning the Glass spaßeshalber geguckt, was die Bucks für ein Offensivrating hatten mit Giannis auf dem Court und Lillard und Middleton, wo ich sagen würde, das sind so die beiden wirklich guten Creator an der Seite von Giannis gewesen letztes Jahr. Und da bestanden dann die Guard-Rotationen aus Ryan Rollins, Taurean Prince, Kevin Porter Jr., AJ Green, DeLon Wright, Andre Jackson Jr., also da ist man wahrscheinlich noch gut bedient mit viermal Derrick Jones Jr. Und da hatten die Bucks halt ein 121er Offensivrating. Also, ja. Giannis scheint in der Lage zu sein, ein Team von unterdurchschnittlichen Rollenspielern zu einer guten Offense zu führen.
Wie mit Griechenland. Jetzt.
Zum Beispiel. Alter, ich habe dieses, ich glaube, es war das Halbfinale. Ich habe, glaube ich, wirklich in meinem Leben noch nie so gelacht. Halbfinale Griechenland gegen Türkei, Thanasis Antetokounmpo. Der Dude hat bei einem Rückstand von 25, 30 Punkten hat der Full-Court-Pressure-Defense gespielt, hat einen Tee kassiert, ist ausgefoult innerhalb von seinen, keine Ahnung, 5 oder 6 Minuten. Ich habe geheult vor Lachen. Das war so genial. Naja. Thanasis und Giannis. Wieder vereint jetzt bei den Milwaukee Bucks, zum Glück. Ganz kurz, ich überlasse dir die Bühne. Noch ein paar Worte zu dem Spieler, den wir jetzt im zweiten Jahr in Folge beide oder sogar im dritten Jahr in Folge hatten wir da wieder, ich guck mal, in meinem Ranking von
23, vor zwei 24 Jahren. Und 25. Also nach seinem Titelgewinn mit Denver 23 hatte ich ihn dann zum ersten Mal auf 1.
Ja, ich auch höchstwahrscheinlich, aber ich guck gerade zur Sicherheit nochmal nach. Das heißt, in all unseren Rankings, das ist ja jetzt hier die dritte Auflage, ja, ich hatte Jokic auch 2023 schon an 1. Das heißt, drittes Double Step Back, Top 20 Ranking, drittes Jahr in Folge, dass wir beide einstimmig den Joker Nikola Jokic auf Platz 1 haben und als den besten Spieler der Welt ansehen. Erzähl uns doch bitte mal kurz, warum.
Einfach gesagt, weil er mit den Denver Nuggets in der abgelaufenen Saison, die kein gutes Team hatten, es den Oklahoma City Thunder wirklich, wirklich schwer gemacht hat in dieser zweiten Runde. Denver hatte kein Business in dieser Serie ein Wörtchen mitzureden. Und dank Nikola Jokic haben sie ein gewaltiges Wörtchen mitgeredet und haben sie in ein siebtes Spiel gezwungen. Und da muss man Jokic, glaube ich, jede Menge Credit geben. Hat seine beste Saison gespielt, Regular Season und Playoffs, war nicht aufzuhalten, defensiv so lala. Das ist bei ihm immer ein Thema, war es jetzt auch bei der Eurobasket für Serbien. Aber das ist der beste offensive Spieler der Welt. Das ist eventuell sogar der beste offensive Spieler aller Zeiten. Und das hat man erneut gesehen in der abgelaufenen Saison, immer noch auf seinem absoluten Top-Level. Spielt Jahr für Jahr verrücktere Pässe, entwickelt sich auch Jahr zu Jahr irgendwie weiter. Jetzt sein Shooting war absolut krass. Holt da immer wieder neue Tricks raus, jedes Jahr, und wird immer und immer besser. Und ich denke, da muss einiges passieren, um ihn von diesem ersten Spot runterzukicken. Also das war für mich auch so ein Ding, bei welchem Spieler ich am ehesten das Potenzial sehe, dass wir innerhalb der Saison sagen, okay, das ist der beste Spieler der Welt. Und auch da ist mir halt dann Luca eingefallen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Giannis machen soll in der kommenden Saison, dass wir sagen, okay, Giannis ist der beste Spieler der Welt, der ist besser als Jokic. Selbst wenn die Meister werden, wird das sehr schwer. Shay ähnliche Sache. Selbst wenn er jetzt zum zweiten Mal MVP wird und sie Back-to-Back gewinnen mit diesem Team, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass ich da sagen würde, okay, Shay ist jetzt der beste Spieler der Welt. Und auch da habe ich dann am ehesten gesagt, okay, am ehesten sehe ich da noch die Chance bei Luca, wenn der wirklich in dieser Shape bleibt und wirklich komplett durchdreht und, keine Ahnung, 35 Punkte pro Spiel averaged und einfach da komplett alles auseinander nimmt, dann würde ich am ehesten noch bei Doncic den Case sehen, dass man sagt, okay, das ist einfach der beste Spieler der Welt, so Punkt. Deswegen auch hier nochmal einer der Gründe, warum ich ihn auf 2 habe, aber zurück zu Jokic. So richtig sehe ich es eigentlich bei keinem von ihnen, dass er da von dem Thron gestürzt wird, und ihm wird, denke ich, auch sehr helfen, dass Denver einer der großen Gewinner der Offseason ist und wahnsinnig, wahnsinnig viel stärker geworden ist. Ich habe sie sehr, sehr weit oben in meinem Contender Power Ranking, in meinem West Power Ranking, und es macht mich auch sehr glücklich, dass der beste Spieler der Welt jetzt nach mehreren Jahren, wo es nicht so war, auch endlich wieder ein Squad an seiner Seite hat, mit dem er eine realistische Chance hat, nächstes Jahr auch Meister zu werden. So gut ist dieser Kader. Die Rockets sind jetzt geschwächt. Das könnte auf einen echten Zweikampf in dieser Conference hinauslaufen zwischen Denver und OKC, und da freue ich mich sehr drauf.
Oh yeah, ich auch. Da werden wir nächste Woche drüber sprechen. Das ist doch dann vielleicht ein schönes Schlusswort, eine schöne Art und Weise, den Sack zuzumachen. Wir werden, würde ich sagen, wie ihr das gewohnt seid, unsere Rankings posten. Jetzt dann morgen, also wenn ihr am morgigen Donnerstag diese Folge hört, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe zu Gemüte führen auf dem Double Step Back Instagram-Kanal. Gerne mal vorbeischauen, wenn ihr das noch nie getan habt. Nächste Woche Contender Power Ranking. Ich kann verraten, ich werde da die Nuggets sicherlich auch nicht allzu weit unten verortet haben in den Top 5. Ich bin sehr gespannt. So langsam aber sicher nähern wir uns dem Saisonstart an. Was bleibt denn dann noch zu sagen, außer
Trivia.
Macht's gut, Freunde, würde ich fragen. Ah, stimmt, Trivia. Ha! Hast du dabei, oder?
Ja, natürlich.
Okay, wunderbar.
Passend zum Thema.
Mal bitte raus.
Möchte ich von dir den einen Spieler in NBA History gesagt bekommen, der jünger war als Shai Gilgeous-Alexander bei seinem ersten 20 Punkte, 20 Rebounds und 10 Assist Game. SGA war 21 Jahre und 185 Tage jung, als er mit seinen Oklahoma City Thunder zu Gast in Minnesota war. Man hat 117 zu 104 gewonnen und SGA legte dabei 20 Punkte, 20 Rebounds und 10 Assists auf.
Wow.
Wer war jünger als er?
Boah. Na, also Luca springt in den Kopf, aber ich weiß nicht, ob es so offensichtlich wäre.
Ist das deine Antwort?
Ja, das ist mal meine erste Antwort.
Das ist richtig. Ganz ohne Hintergedanken, diese Trivia-Frage. Luca war einen knappen Monat jünger, 21 Jahre und 158 Tage, als er 34 Punkte, 20 Rebounds und 12 Assists auflegte beim Sieg der Dallas Mavericks, damals natürlich noch gegen die Sacramento Kings, in Overtime, fairerweise, muss man dazu sagen. Mhm. Aber ja, war krass. Jünger.
Alright, danke
dafür. Nicht schlecht, das ging schnell.
Natürlich überragend abgeliefert gegen Ende.
Ja, wunderbar.
Ja, Freunde, bis nächste Woche. Wir freuen uns sehr auf Contender Ranking. Power Ranking wird's geben, sowohl für die, also Regular Season Power Ranking, sowohl für die Eastern Conference als auch die Western Conference dann in den zwei Wochen danach. Wir werden am Samstag wahrscheinlich oder zumindest mal Richtung Wochenende werden wir eine Supporter-Folge aufnehmen zu den großen Breakout-Kandidaten der kommenden NBA-Saison. Wenn ihr da Lust drauf habt oder wenn ihr generell Lust drauf habt, uns, unsere Arbeit zu unterstützen und euch zusätzlichen Double-Stepback-Content genehmigen zu können, dann kommt doch gerne ins Team Double-Stepback bei Patreon. Link wie immer in der Folgenbeschreibung, patreon.com/Double-Stepback. Wir freuen uns über jeden, der da vorbeischaut. Wir freuen uns über jeden, der bei Holy vorbeischaut unter unserem Link mit unserem Code DS und sich da was Nices gönnt. Am besten natürlich einen der Adventskalender. Ja, und dann sind wir wie immer sehr, sehr dankbar fürs Einschalten, für den Support und wir freuen uns riesig auf eine weitere NBA-Saison mit euch. Bis nächste Woche. Double Step Back Out. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.